Erstens, Übung zur Fusion und Defusion. Fusion bedeutet, dass wir uns mit unseren Gedanken verbinden und glauben, dass sie die absolute Wahrheit widerspiegeln. Defusion bedeutet, dass wir unsere Gedanken als das sehen, was sie sind. Gedanken. Sie sind veränderbar und spiegeln lediglich unsere momentane Vorstellung wider, nicht mehr und auch nicht weniger. Machen Sie mit Ihrem Klienten und gerne auch selbst mal die folgende Übung. Nehmen Sie die Hände vor das Gesicht, sodass Sie nichts mehr sehen. Und dann spreizen Sie die Finger und schauen mühsam durch die Lücken. Das ist der Zustand der Fusion mit den Gedanken. Fragen Sie jetzt, was nehmen Sie wahr oder schauen Sie selbst, was Sie wahrnehmen. Sie nehmen vermutlich kaum noch etwas wahr von der Umwelt und sehen nur Ihre Gedanken, also die Finger. Entfernen Sie die Hände jetzt etwas vom Gesicht und variieren den Abstand. Je weiter weg die Hände sind, umso mehr sind Sie in der Defusion und umso mehr nehmen Sie Ihre Umwelt wahr. Diese Übung zeigt, wie Sie durch Ihre ständigen Gedanken das verpassen, was tatsächlich passiert. Im Folgenden arbeiten wir mit ganz konkreten Gedanken, die uns vorgeben, was wir zu tun und wie wir zu sein haben. So könnte sich Ihre Anleitung anhören. Tatsächlich scheint es sehr einfach zu sein und wenig therapeutisch anfühlen. Wenn Ihr Klient allerdings erstmal im Alltag merkt, wie kraftvoll eine solche Übung sein kann, wird er sie auch anwenden. Daher ist die häufige Übung notwendig, um sie im Ernstfall auch anwenden zu können. Gehen Sie weiter die folgenden Schritte durch, wenn Gedanken auftauchen, die zum Beispiel extreme Angst oder großes Unwohlsein hervorrufen. Schritt 1. Die Gedanken als solche enttarnen. Also, ich habe den Gedanken, dass ich mich schlecht fühle, weil ich nichts arbeite und nichts weiß. Könnte so ein Gedanke sein. Schritt 2. Schreiben Sie alle Gedanken zu dem aktuellen Thema auf eine Karte und geben dem Ganzen einen Namen. Das ist die Geschichte von der faulen, dummen Frau, könnte der Name der Karte heißen, auf deren Rückseite dann Dinge stehen wie »Ich kann das nicht«, »Ich werde es nie zu etwas bringen« und so weiter. Wichtig ist, am Ende zu erkennen, wie nutzlos dieses Verhalten ist. Deshalb ist es sinnvoll, zu übertreiben und seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und vielleicht auch schon etwas über so manchen Gedanken zu schmunzeln. Und drittens, wechseln Sie die Beobachterperspektive. Also schauen Sie mal aus der Sicht des Beobachtenden selbst auf diese Gedanken. Sie können so feststellen, dass es sich eben nur um einen Gedanken handelt, den Sie nicht glauben müssen. Zweitens, Übung zur Erfahrungsvermeidung und Akzeptanz. Vor allem negative Gefühle wollen wir nicht haben. Wir versuchen sie zu vermeiden, indem wir Situationen vermeiden, die uns beispielsweise Angst machen. Dieses Vermeidungsverhalten ist die eigentliche Störung, da wir unsere Gefühle so niemals lösen können. Dasselbe geschieht, wenn wir unsere Emotionen wegdrücken. Dann sind sie zwar nicht mehr bewusst vorhanden, es kostet aber eine Menge Energie. Und gelöst sind sie damit auch noch nicht. In der psychologischen Praxis gilt Vermeidungsverhalten als stark aufrechterhaltende Komponente für Ängste. Bei Panikstörungen, das sind spontan und situationunabhängig auftretende Angstattacken zum Beispiel, vermeiden die Betroffenen immer öfter aus dem Haus zu gehen, um eben nicht in die Situation zu kommen, im ungeschützten Raum eine Attacke zu erleiden. So kommt durch das Vermeidungsverhalten zur Panikstörung, also der primären Erkrankung, noch eine Angststörung, beispielsweise eine Agoraphobie, also die Angst vor Menschenansammlungen und damit auch die Angst aus dem Haus zu gehen, hinzu. Die Klemmbrettübung. Sie können diese Übung sehr gut als Einführung in Ihre Praxis durchführen. Sie macht, wie die vorherige Übung, deutlich, worum es geht. Und später arbeiten Sie mit konkreten Situationen und Gedanken. Geben Sie dem Klienten ein Klemmbrett, mit dem er nun arbeiten kann. Halten Sie das Klemmbrett vor die Nase und wechseln zwischen den Abständen, mal weiter weg, mal näher dran. Das ist nochmal ein Beispiel für die kognitive Fusion, also das Verschmelzen mit unseren Gedanken. Je näher das Klemmbrett am Gesicht ist, umso mehr gilt, ich bin meine Gedanken und die Verbindung nach außen bricht ab. Nun kann das Klemmbrett mit beiden Händen vom Körper weggedrückt werden, während der Berater, also Sie, es ebenfalls mit beiden Händen zum Körper des Klienten hindrücken. Das ist ein Beispiel dafür, dass man seine Gedanken gerne wegdrücken und Emotionen vermeiden will, die Realität sich aber nicht wegdrücken lässt. Das ist eine Form der Erfahrungsvermeidung. Sie kostet vor allem Kraft und Konzentration auf das Gefühl, das wir nicht wollen. Und schließlich legt man das Klemmbrett auf den Schoß und tut nun Dinge, die man mit dem Klemmbrett in beiden Händen nicht tun könnte, wie zum Beispiel umarmen. Diese Übung macht deutlich, was es heißt und bewirkt, die Gefühle und Gedanken zu akzeptieren, obwohl die Emotionen noch da sind, eben in Form des Klemmbretts. Plötzlich hat man Raum und Kraft, trotz seiner Gefühle Dinge zu tun. Man möchte das Klemmbrett, also die Emotionen, gerne loswerden. Dies steht für unsere täglichen Kämpfe gegen unsere Gefühle mit Drogen oder Essen oder was auch immer, aber auch mit Selbsthilfebüchern und anderen Hilfsmitteln. Meistens jedoch funktioniert das nicht. Die Gefühle bleiben und wir essen, trinken und lesen weiter. Anstatt also mit den Gedanken und Emotionen zu verschmelzen, das Klemmbrett vor dem Gesicht, Emotionen wegzudrücken, das Klemmbrett wegdrücken, kann man es akzeptieren, das Klemmbrett auf den Schoß legen, frei zu sein, Menschen umarmen und tun, was man mag. Und das trotz der Emotionen, denn die werden immer da sein. Schauen wir uns noch ein paar weitere Möglichkeiten an, die wir und unsere Klienten tun können. Erstens, arbeiten mit dem Gefühl. Lassen Sie das unangenehme Gefühl aufkommen und atmen Sie in es hinein. Das machen wir beim Kohärenztraining auch noch einmal. Lassen Sie es weich werden, geben ihm Raum und ein Aussehen. Beschreiben Sie es ruhig. Das lernen wir im Focusing nochmal kennen und lernen den Hintergrund des Gefühls besser kennen. Zweitens, das Gefühl normalisieren. Machen Sie deutlich, dass das Gefühl normal ist. Es gehört zum Menschsein dazu und viele andere haben es auch. Das macht es nicht besser, aber eben auch nicht schlimm. Drittens, der Kampfschalter. Stellen Sie sich einen Schalter vor mit den Einstellungen 0, kein Kampf, 5, tolerieren und 10, Kampf. Versuchen Sie mit Ihrem Klienten das Gefühl herunterzuschalten. Sie können die Übung auch kombinieren, indem Sie Ihren Klienten gleichzeitig in das Gefühl reinatmen lassen, um so von Kampf zu Akzeptanz zu gelangen. Und viertens, Metaphern. Metaphern sind ein wunderbares Mittel, um Sachverhalte und Verhaltensweisen deutlich zu machen. Verwenden Sie Metaphern, die helfen, zu verdeutlichen, wie zum Beispiel, im Treibsand hilft nur, sich groß zu machen und treiben zu lassen. Übung, Schritte zur Akzeptanz. Erstens, beobachten. Nehmen Sie das Gefühl wahr, wo ist es im Körper? Zweitens, atmen. Atmen Sie in das Gefühl langsam hinein. Drittens, sich weiten. Geben Sie dem Gefühl etwas Raum, lassen Sie es weit werden. Keine Angst, es wird Sie nicht überschwemmen. Zulassen, auch wenn Sie das Gefühl nicht mögen, lassen Sie es nur kurz einfach da sein. Viertens, materialisieren. Wie sieht das Gefühl aus? Beschreiben Sie es. Wie sieht es aus und hat es ungeachtet der Situation, in der es auftaucht, einen Namen oder eine Beschreibung? Fünftens, normalisieren. Anerkennen, dass das Gefühl normal ist. Es gehört wie die positiven Gefühle zu unserem ganz menschlichen Repertoire. Sechstens, sich selbst zuwenden. Legen Sie die Hand auf die Stelle, wo Sie das Gefühl spüren. Und siebtens, Bewusstsein ausweiten. Nehmen Sie das Gefühl wahr, den Raum um das Gefühl und alles, was sonst noch geschieht. Das Leben ist wie eine Bühne, auf der tausend Dinge passieren. Gerade haben wir den Spot auf Ihr Gefühl gelegt. Jetzt schalten wir die Beleuchtung wieder an. Sehen Sie alles andere, was auch noch da ist. Drittens, Übung zur Achtsamkeit im Hier und Jetzt. Wir befinden uns meistens irgendwo in der Zeit, selten allerdings im Jetzt. Wenn wir ehrlich sind, fehlt uns hier und jetzt selten irgendetwas. Mangel in Form von Sorgen oder anderer negativer Stimmungen entsteht meistens aus der Diskrepanz zwischen den Zeiten. Genau dann lohnt es, Übungen in der Praxis zu machen, die den Klienten wieder hierher holen. Anker werfen. Wenn wir zu sehr fusioniert sind, also mit unseren Gedanken verbandelt, dann hilft es, ein Gespräch, eine Übung und so weiter zu unterbrechen und den Klienten in den Moment zu bringen. Schauen Sie, wo Sie sind. Was sehen Sie? Was nehmen Sie wahr? Setzen Sie Ihre Füße fest auf den Boden. Atmen Sie. Können Sie bis in die Fußspitzen atmen? Atmen. Für kurze Zeit nur auf den Atem konzentrieren und wann immer Bilder, Gedanken, Gefühle auftauchen, diese beobachten und ziehen lassen. Beobachten. Eine Rosine essen und sich auf das Gefühl und den Geschmack konzentrieren. Die Hand beobachten, beschreiben, bewegen, sehen, was sie alles kann. Diese Übung kann auch immer wieder mal gemacht werden, um die Konzentration auf das Jetzt zu fördern. Und Achtsamkeit bei problematischem Verhalten. Immer wenn wir uns so verhalten, dass es uns auf lange Sicht schadet, für den Moment wird oft ein Vorteil beobachtet, können wir uns in die Gegenwart holen, also durch Anker, durch Atmen, wie eben beschrieben, und beobachten, warum wir uns so verhalten. Oft sind es Vermeidungsstrategien. Diese können wir mit Achtsamkeit erkennen und bestenfalls ändern. Immer öfter wird es dann auch gelingen, die Flucht zu unterbinden und die Gefühle auszuhalten, um festzustellen, dass sie uns nicht umbringen werden. Dann ist eine Änderung unserer Strategie möglich. Viertens, Übung zum beobachtenden Selbst. Das Selbst im Kontext, wie wir es vorhin hatten. Das beobachtende Selbst hat für viele etwas sehr Beruhigendes, denn es ist eine Ebene, die uns beobachtet und dabei nicht verurteilt. Wir können diesem Selbst Dinge anvertrauen und es nach Rat fragen und es ist immer bei uns, egal wo wir sind. Wir haben es immer griffbereit. Das Selbst als Kontext. Es gibt ein beobachtendes Selbst, das sich, anders als das Selbst, im entsprechenden Kontext, also dem Alter, der Rolle und so weiter, nicht verändert. Da es ja nur beobachtet. Es ist wertfrei und urteilt nicht und ist außerhalb von Zeit und Raum verfügbar. Einen Schritt zurücktreten. Bei problematischem Verhalten können Sie mit Ihren Klienten die folgende Übung durchführen. Treten Sie einen Schritt zurück und gehen Sie in die Position des beobachtenden Selbstes. Was sehen Sie? Der Klient hat jetzt die Möglichkeit, im Namen seines beobachtenden Selbstes zu sprechen und muss sich nicht selbst beschuldigen. Er kann erzählen, was er wahrnimmt und sogar kritisch sein, da diese Ebene neutral und unvoreingenommen ist. Ich bin nicht das beobachtende Selbst. Atmen Sie ein und aus. Beobachten Sie den Atem. Da Sie das können, sind Sie definitiv nicht Ihr Atem. Wiederholen Sie diese Übung mit Körper oder Gedanken. Also spüren Sie Ihren Körper. Und da Sie das können, sind Sie nicht Ihr Körper. Sondern der Körper ist höchstens ein Teil von Ihnen. Dasselbe gilt für Gedanken, für Rollen, für was auch immer. Das beobachtende Selbst ist ein neutraler Ort, von dem aus wir die Dinge klarer sehen können. Zudem ist klar, dass wir nicht das Selbst sind, das uns von unseren Gedanken gezeigt wird. Im Gegensatz dazu verhindert das konzeptualisierte Selbst, ähnlich wie die Gedankenfusion, die Sicht auf die Realität. Denn das konzeptualisierte, also ein Konzept habendes Selbst, zeichnet vielmehr ein klares und voreingenommenes Bild von uns, wie ich bin dies oder jenes, so oder so, da es eingeschränkt und unflexibel ist. Auf einer Karte positive und negative Einstellungen zum Selbst auf je eine Seite schreiben. Lassen Sie von Ihrem Klienten eine Karte beschriften. Auf die eine Seite kommen die positiven Einstellungen zu sich selbst, auf die andere die negativen. Lassen Sie nun die Karte vor das Gesicht halten, das entspricht der Fusion, Sie erinnern sich an die Übung vorhin, und fragen Sie, können Sie mich oder die Umwelt wahrnehmen? Die Antwort wird richtigerweise Nein sein. Lassen Sie nun die Karte auf den Schoß legen und fragen Sie, können Sie mich jetzt sehen und Ihre Umwelt wahrnehmen? Die Antwort sollte, richtigerweise, Ja lauten. Beide Vorstellungen vom Selbst, positiv wie negative, halten uns davon ab, echten Kontakt zur Umwelt aufzubauen und trennen uns von ihr, indem sie uns überheblich oder unterwürfig machen. Übung, beständiges Du. Erstens, nehmen Sie X wahr. X ist irgendeine Beobachtung. An sich, in der Umwelt. Zweitens, das ist X und das sind Sie. Drittens, wenn Sie X wahrnehmen, können Sie nicht X sein. Und viertens, das X ändert sich ständig. Das wahrnehmende Du ändert sich nicht. Auch hier wird dem Klienten wieder klar gemacht, es gibt diese eine Instanz und von dieser Instanz aus können wir immer ein wertfreies Urteil einholen. Fünftens, Übungen, um Werte zu finden. Werte sind unsere inneren Leitlinien. Sie sagen uns, was wir für wichtig erachten und sie zu kennen bedeutet, dass wir jede Frage klar beantworten können, nämlich indem wir schauen, ob das Gefragte unseren Werten entspricht. Werte sind nicht Ziele oder Wünsche, denn Ziele und Wünsche liegen in der Zukunft. Die Werte liegen in der Gegenwart. Vor allem Gefühle, die durch nicht erreichte Ziele oder Bedürfnisse auftauchen, können mit Diffusion behandelt werden. Ich will mit anderen in einem Haus leben, ist ein Ziel und oder ein Wunsch. Gemeinsamkeit erleben ist der Wert, der mich bei allem, was ich tue, leiten kann, nämlich es mit anderen gemeinsam zu tun, beziehungsweise nur Dinge zu tun, die man gemeinsam tun kann. Den Wert Gemeinsamkeit erleben, leben zu wollen, kann mich in beruflichen Fragen, alleine arbeiten oder in der Gruppe und in allen anderen Fragen, die diesen Wert betreffen, leiten. Umso wichtiger ist es, dass wir uns über unsere Werte klar werden. Wann immer Sie in der Beratungspraxis auf Entscheidungen treffen, in denen auch Werte eine wichtige Rolle spielen, nutzen Sie die Gelegenheit und erörtern Sie mit Ihrem Klienten den Wert, der hinter der Entscheidung steht. Werte finden im Hier und Jetzt statt, anders als Ziele und Wünsche. Bedürfen keiner Rechtfertigung, frei von moralischen Vorstellungen. Bedürfen der Priorität. Welche Werte sind wichtiger? Konflikte zwischen Werten vermeiden. Nimmt man am besten leicht, ansonsten findet wieder Fusion statt. Sind frei gewählt, sie entstammen keiner allgemeinen Vorstellung und dürfen sich im Laufe der Zeit auch mal ändern. Fragen, die helfen, Werte zu finden. Stellen Sie sich vor, alle Menschen wären mit ihren Werten einverstanden, gleich wie sie lauten. Welche wären das? Stellen Sie sich vor, Sie würden ein Vermögen erben. Was würden Sie damit tun? Wie sähe eine Grabrede von Freunden über Sie aus? Was sollte Ihrer Meinung nach auf Ihrem Grabstein stehen? Erinnerungen an schöne Zeiten. Was hat diese Zeiten schön gemacht? Oder nehmen Sie sich Tätigkeiten, die Sie gerne gemacht haben. Welche übergeordneten Werte waren im Spiel? Was hat diese Tätigkeiten angenehm gemacht? Kontakt zu anderen, organisieren und so weiter. Wir erleben es tagtäglich, dass wir Dinge tun, die uns Spaß machen, gleich ob privat oder beruflich. Schauen Sie hier genau hin und fragen Sie sich, was Ihnen genau Spaß macht. Genauso erleben wir Dinge, die uns zutiefst unbefriedigt zurücklassen. Auch hier finden Sie genaue Hinweise, was Sie bewegt und was eben nicht. Ausführlichere Informationen darüber finden Sie übrigens im Kapitel Potenziale. Im Folgenden schauen wir uns die Hauptbereiche des Lebens an. Arbeit und Ausbildung, Freizeit, geistiges Wachstum und Gesundheit und Beziehungen. Nach dem Bullseye-Arbeitsblatt von Tobias Lundgren. Erarbeiten Sie die Werte gemeinsam mit Ihrem Klienten zu diesen Themen. Erstens Arbeit, Ausbildung. Hier geht es um die berufliche Tätigkeit, um ehrenamtliche Arbeit, Weiterbildung und Lernen. Welche Anforderungen stellen Sie an Ihren Beruf, an Kunden und Kollegen? Welche Fähigkeiten wollen Sie entwickeln und so weiter? Zweitens Beziehungen. Wie sollen Ihre Beziehungen aussehen? Wie weit gehen Sie oder halten Sie Abstand? Welche Art Beziehungen wollen Sie und wie wollen Sie selbst in Beziehung sein? Drittens, persönliches Wachstum und Gesundheit. Wie definieren Sie Gesundheit? Welche Vorstellungen haben Sie von der Welt? Welche Erwartungen? Wie leben Sie Ihre Spiritualität oder Religiosität? Viertens, Freizeit. Wie sieht Ihre Lebensgestaltung fern der ergebnisgebundenen Tätigkeiten aus, also Arbeit, Ehrenamt und so weiter? Welchen Wert haben Erholung, Kreativität und Spaß? Malen Sie nun eine Zielscheibe auf. Diese Zielscheibe unterteilen Sie in vier Bereiche, indem Sie ein Kreuz durch die Zielscheibe, also eine horizontale und eine vertikale Linie machen. Die obere linke Ecke ist die Arbeit und die Ausbildung. Die obere rechte ist der Bereich Freizeit. Die untere rechte Beziehungen und die untere linke persönliches Wachstum und Gesundheit. Ein Punkt in der Mitte in dem jeweiligen Quadranten zu dem Thema bedeutet, ich lebe völlig in meinen Werten. Und ein Punkt im letzten Ring dieser Zielscheibe bedeutet, ich lebe überhaupt nie meinen Werten entsprechend. So bekommen Sie einen ersten Eindruck darüber, inwiefern die ermittelten Werte derzeit ausgelebt werden. Wenn Sie die Punkte nun noch mit Linien verbinden, sehen Sie eine Art Wertekurve. Und je weiter nach außen die Linie geht, umso weniger ist zumindest in diesem Bereich der Wert gelebt. Hier noch ein paar Fragen, die Sie mit Ihren Klienten durchgehen können und die die Ermittlung der Werte vielleicht etwas erleichtert. Erstens, Familienbeziehungen. Was für eine oder einen Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Sohn, Tochter und so weiter möchten Sie sein? Welche persönlichen Qualitäten möchten Sie in diese Beziehungen hineinbringen? Welche Art von Beziehung möchten Sie aufbauen? Wie möchten Sie mit den anderen umgehen, wenn Sie in diesen Beziehungen Ihr ideales Ich wären? Zweitens, Ehe, Paarbeziehung, Liebesbeziehung. Was für ein Partner oder eine Partnerin möchten Sie in einer intimen Beziehung sein? Welche persönlichen Qualitäten möchten Sie gerne entwickeln? Welche Art von Beziehung möchten Sie aufbauen? Wie möchten Sie mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin umgehen, wenn Sie in dieser Beziehung Ihr ideales Ich wären? Drittens, Beziehung zu Kindern. Was für ein Vater, eine Mutter möchten Sie sein? Welche Qualitäten möchten Sie da haben? Welche Art von Beziehung möchten Sie mit Ihren Kindern aufbauen? Wie würden Sie sich als Ihr ideales Ich da verhalten? Viertens, Freundschaft, soziale Kontakte. Welche Art von Qualitäten möchten Sie gerne in Ihre Freundschaften hineinbringen? Wenn Sie der oder die beste Freundin oder der beste Freund sein könnten, wie würden Sie sich gegenüber Ihren Freunden und Freundinnen verhalten? Welche Art von Freundschaften möchten Sie aufbauen? Fünftens, Beruf und Arbeit. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit? Was könnte sie für Sie sinnvoller machen? Was für eine Berufstätige, was für ein Berufstätiger möchten Sie sein? Wenn Sie Ihren eigenen idealen Standards entsprechend leben würden, welche persönlichen Qualitäten würden Sie gerne bei der Arbeit zum Ausdruck bringen? Und sechstens, Bildung, persönliche Entwicklung. Was schätzen Sie am Lernen, an Ausbildung, Training oder persönlicher Weiterentwicklung? Welche neuen Fertigkeiten möchten Sie erwerben? Worüber möchten Sie mehr wissen? Welche Möglichkeiten zur Weiterbildung sprechen Sie an? Wie möchten Sie sich als Schüler, Schülerin, Lernender, Lernende verhalten? Welche persönlichen Qualitäten möchten Sie da anwenden? Und siebtens, Erholung, Spaß, Freizeit. Welche Hobbys, Sportarten, Freizeitaktivitäten mögen Sie? Wie entspannen und erholen Sie sich? Wo haben Sie Spaß? Welche Art von Aktivitäten würden Ihnen gefallen? Achtens, Spiritualität. Was immer Spiritualität für Sie heißt, ist in Ordnung. Es kann so etwas Einfaches sein wie Kontakt zur Natur oder so etwas Formelles wie Teilnahme an einer organisierten Religion. Was ist Ihnen in diesem Lebensbereich wichtig? Neuntens, Einsatz für das Gemeinwohl, die Umwelt. Wie möchten Sie etwas zum Wohle der Menschen oder der Natur beitragen, zum Beispiel durch Freiwilligenarbeit, sparsamen Umgang mit Ressourcen oder durch Spenden an gemeinnützige Institutionen oder politische Parteien? Welche Art von Umwelt möchten Sie zu Hause, an Ihrer Arbeitsstelle, gestalten? Und zehntens, Gesundheit. Körperliches Wohlbefinden. Was sind Ihre Werte in Bezug auf die Pflege Ihrer körperlichen Gesundheit? Wie möchten Sie sich um Ihren Körper kümmern? Schlaf, Ernährung, Bewegung, Rauchen, Alkohol und so weiter. Warum ist Ihnen das wichtig? Und sechstens, Übungen zu engagiertem Handeln. Engagiertes Handeln bedeutet, dass wir das, was wir tun, im Einklang mit unseren Werten tun. Sobald wir uns unserer Werte bewusst sind und uns klar entschieden haben, nach ihnen leben zu wollen, ist engagiertes Handeln möglich und vor allem sehr erleichternd. Aus unseren Werten können wir uns Ziele stecken, die dann auch entsprechend mit ihnen vereinbar sind. Ziele sollten die folgenden Eigenschaften haben. Sie sollten spezifisch sein, also genau formuliert. Sie sollten für Sie bedeutsam sein. Sie sollten geeignet, also verbessernd sein. Realistisch sollten sie sein und es sollte ein Zeitrahmen festgelegt werden. Außerdem können wir die Ziele prinzipiell zeitlich festlegen, nämlich unmittelbar, also in den nächsten 24 Stunden, kurzfristig, also Tage, Wochen, mittelfristig, Wochen, Monate und langfristig, Monate, Jahre. Schauen wir uns im Folgenden an, was das Erreichen eines Ziels verhindern kann. Wir hatten es schon, die Fusion, zu sehr mit unseren Gedanken vereint zu sein. Zu große Ziele können uns daran hindern, wir können schnell resignieren. Unbehagen sollte vermieden werden und wenn wir uns von Werten entfernen. Hier lohnt es sich auch nochmal, Konflikte anzuschauen, die vielleicht zwischen einzelnen Werten auch bestehen könnten. Wohingegen die folgenden Eigenschaften eine gute Voraussetzung sind, nämlich Defusion, realistische Ziele, ein Unbehagen auch akzeptieren, immerhin wollen wir etwas Neues erreichen und die Werte einbeziehen. Die Antagonisten. Die Realität sieht oft anders aus, besonders in Unternehmen. Menschen gehen dorthin, um zu arbeiten, ihr Geld zu verdienen und freuen sich auf den Feierabend, den Urlaub oder sogar die Rente. ACT wiederum bietet mit seinen beiden Parametern, Werte und engagiertes Handeln, ganz klare Möglichkeiten an, seinem Handeln, also Arbeiten oder auch Hobby, Engagement beizumischen. Besonders im Arbeitsumfeld haben wir es mit boykottierenden Elementen zu tun. Das heißt, wir wären durchaus in der Lage, unserem Handeln einen Wert zu geben, es nach unseren Werten auszurichten. Demgegenüber stehen aber konkurrierende Gegenwerte, nämlich die Antagonisten. Zum Beispiel, ich verdiene nicht genug Geld, mein Arbeitgeber beutet mich aus, hier geht es doch nur um Profit. Solche oder ähnliche Antagonisten verhindern, dass wir die Dinge tun, die für unseren Arbeitgeber oder für Freunde und Partner positiv wären. Der altmodische Begriff dafür wäre vielleicht Trotz. Dieses Verhalten bringt uns, um es deutlich zu sagen, nicht nur nicht weiter, sondern es schadet uns im doppelten Sinne. Zum einen haben wir keinen Spaß an der Arbeit, die Trotzenergie lässt uns nur für einen begrenzten Zeitraum überlegen erscheinen und zum anderen werden wir auch mit unserer Arbeitsleistung selbst kein Weiterkommen begünstigen. Schlimmstenfalls werden wir sogar abgestuft oder gekündigt. Zunächst also gilt es, diese Antagonisten zu entdecken. Hier können Fragen helfen wie, wenn Ihr Arbeitgeber alles tun würde, was Sie wollen, was würden Sie verlangen oder wünschen? Danach müssen diese Antagonisten geklärt werden. ACT bietet hier die Möglichkeit der Defusion und der Akzeptanz, also dem Betrachten der Gedanken als das, was sie sind und dem Akzeptieren der Gefühle, die sich aus diesen Gedanken ergeben. Ein weiterer Weg ist The Work, eben jene vier Fragen, die uns mit dem verbinden, was tatsächlich ist. Zudem hilft die Erkenntnis, dass mit einem boykottierenden Verhalten niemandem geholfen ist. Und der schnellste Weg zu einer befriedigenden Arbeit, der ist, sie mit unseren wirklichen Werten, den Protagonisten unseres Lebens zu verbinden. Werte, die Protagonisten. Werte sind, wie wir gesehen haben, umfassend oder universell. Sie können auf alle Handlungen angewandt werden. Das bedeutet auch, dass wir, gleich welcher Arbeit wir nachgehen, zumindest einen großen Teil unserer Werte auf dieser Arbeit verwirklichen können. Wir mögen uns schlecht bezahlt oder behandelt fühlen, ausgebeutet oder unbeachtet. Und trotzdem können wir unsere Arbeit mit unseren Werten beseelen. Nicht, um unseren Arbeitgeber zu erfreuen, sondern um unser eigenes Leben zu bereichern. Um es noch einmal deutlich zu machen, ACT will explizit nicht, dass wir unsere Ressentiments und negativen Gefühle aufgeben. Solche Gefühle haben ihren Sinn und können uns gut motivieren, Dinge zu tun oder zu ändern. Sondern es schlägt lediglich vor, trotz dieser negativen Gefühle ein bereicherndes Leben zu führen, das eben auch ein engagiertes Handeln beinhaltet. Erfolg. Besonders in Bezug auf unsere Arbeitsstelle sei noch ein Wort über Erfolg gesagt. Für viele Menschen bedeutet Erfolg, ein reiches und luxuriöses Leben zu leben, ein Auto zu fahren, eine große Wohnung zu haben und in diesem Sinne eben auch erfolgreich in Beruf zu sein. Aus der Sicht von ACT kann Erfolg aber auch anders definiert werden. Wir sind vor allem dann erfolgreich, wenn wir es schaffen, ein nach unseren Werten ausgerichtetes, engagiertes Leben zu führen. Das hört sich vielleicht erst einmal unspektakulär an. Wenn wir bedenken, dass wir mit dem gängigen Bild von Erfolg aufgewachsen sind, dann ist das auch verständlich. Doch wir wissen auch, dass dieses Idealbild nur so lange hält, bis wir hinter die Fassaden schauen können. Den erfolgreichen und frei von Problemen lebenden Menschen gibt es nicht. Und wir tun gut daran, andere, also Prominente, Vorgesetzte und so weiter, nicht weiter als Projektionsfläche unseres Ideals zu benutzen, sondern uns um den Menschen zu kümmern, den wir wirklich ändern können. Uns selbst. Hier kann Act the Work gute Dienste leisten. Was passiert danach? Schön und gut, können wir nun sagen. Ich schaue also, dass es mir gut geht, mein Chef, mein Partner, meine Familie und alle anderen Menschen freuen sich, einen fröhlichen Menschen um sich herum zu haben, aber ändern tut sich nichts. Zugegeben. Wir Menschen stehen auf Belohnungen. Sie motivieren uns und das darf man auch ganz ohne jeden Sarkasmus und Ironie feststellen. Wo also liegt die Belohnung? Zunächst einmal erreichen wir mit den kognitiven, also gedanklich ausgeführten und die Gedanken beeinflussenden Methoden, dass wir eine souveräne Sicht auf die Dinge erlangen. Wir gelangen wieder mehr zu uns und zu den Dingen, die wir tatsächlich beeinflussen können, eben unsere Gedanken über etwas oder über jemanden. Das alleine entspannt uns und in der Beratungspraxis lässt sich durch die Bank feststellen, dass sich mit unserem Gemütszustand auch die negativen Situationen auflösen, bereinigen und oder ändern können. Es fällt uns schlicht leichter, Probleme neutral anzusprechen und konstruktiv miteinander zu kommunizieren, statt uns im Kampfmodus gegenüberzustehen und auf Position zu verharren. Und schließlich haben wir auch wieder den Mut und die Kraft, eine verfahrene Situation zu beenden und eine neue, unserem neuen Zustand entsprechende Situation aufzubauen. In der Praxis bedeutet dies, ihren Klienten aufzufordern, die vorgestellten Übungen selbst auch zu praktizieren und zu üben, in hektischen Situationen in den Moment zu kommen und zu entspannen. Ist eine der besten Methoden zur Vermeidung von Stress und den daraus resultierenden Problemen wie Burnout oder auch das Erschweren von Lösungen schwieriger Situationen. Ich möchte nun noch drei Praxisformate mit Ihnen besprechen. The Work wurde bereits in früheren Kapiteln besprochen. In diesem Kontext bekommt dieses aus meiner Sicht wunderbare Format eine weitere Dimension dazu. Es eignet sich hervorragend als Mittel zur Diffusion. Und als zweites Format möchte ich Ihnen das Atmen noch einmal ans Herz legen und auch genau beschreiben, warum einfaches Atmen so viel bewirken kann. Und schließlich besprechen wir noch das EMDR, doch dazu gleich mehr.